Unheimlich nah. Ein Coming-of-Age-Roman, der vom Aufwachsen unter Extrembedingungen mit ständigem Personenschutz erzählt und von einem unbändigen Freiheitsdrang. Von und mit Johann Scherer. Mit exklusiven Songs des Autors. Kapitel 9.
Nach den 6 Wochen Sommerferien hatte sich alles verändert. Ich wollte selbstständig sein, coolere Klamotten tragen, schwarze Sporttasche, Stiefel und feste Jacke mit viel Stauraum. Selbst bestimmen, wie ich aussehen und auf andere wirken würde. Doch wie sollte ich das anstellen? Ich konnte doch nicht ewig Scheine aus dem Portemonnaie meines Vaters stehlen. Im Laufe der langen Sommerferien hatte ich das komplette Sicherheitsteam kennengelernt. Im Grunde waren sie mir alle sympathisch und wir hatten einen lockeren Umgang miteinander gefunden. Hatte ich mit 12 Jahren noch, um mein dürftiges Taschengeld aufzubessern, den Volvo meiner Mutter für 5 Mark gewaschen, bot ich es, sobald wir wieder in Hamburg waren, einem von den Personenschützern, Herrn Hollmann, an.
Moin, Bock auf eine Autowäsche? Mach ich für 5 Mark.
Ich saugte den Innenraum seines Toyota-Jeeps aus und wusch mit Schwamm und Tuch die Felgen, polierte sogar mit einem Küchenhandtuch meiner Eltern den dunkelblauen Lack. Sein anfängliches Erstaunen über mein Angebot wich schnell einer fröhlichen Belustigung über mein eifriges Tun. Ich wollte meinen Job so gut und gewissenhaft wie möglich ausführen. Auf keinen Fall wollte ich das Risiko eingehen, dass später behauptet würde, ich hätte nicht gut gearbeitet, sei vielleicht sogar überbezahlt oder faul. Doch als ich nach 1 Stunde fertig war, kam Hollmann lächelnd auf mich zu. Er schien beeindruckt, als er mir die 5 Mark in die Hand drückte. Ich bin vermutlich der einzige Personenschützer, dem seine Schutzperson das Auto wäscht. Ich sah ihn irritiert an. So hatte ich es noch gar nicht betrachtet. Ich hatte völlig vergessen, dass er ja für mich arbeitete und diese Umkehrung irgendwie unangemessen war. Bis eben war sein Auto einfach eine Möglichkeit gewesen, Geld zu verdienen, die einzige, die ich momentan hatte. Als ich ihn fragte, ahnte ich nicht, dass es viel komplizierter war. Und dann noch dieses neue Wort. Schutzperson. Im Klang dieses Wortes schwang so viel mit. Geborgenheit, Gefahr, Anonymität, Personenschutz und Schutzperson. Es war ja schon fast ein Karlauer. Fehlte nur noch Patronenschutz und Schutzpatron. In sauberen Jeans, festen Stiefeln und Jackett stand Hollmann vor mir. Meine Klamotten und Hände waren nass und dreckig nach der Autowäsche. Schmutzperson. Er lächelte mich an. Verwirrt lächelte ich zurück, dann drehte ich mich um und ging auf das Gartentor meines Vaters zu. Ich wusste, ich würde mir eine neue Arbeit suchen müssen. Der Carport war mittlerweile fertiggestellt und es parkten dort die Wagen der Sicherheitsleute. Ein dunkelgrüner Mercedes SLK, ein Jeep, ein metallic-schwarzes BMW Cabrio, ein neuerer Ford Mustang und 2 Autos einer amerikanischen Marke, die ich nicht kannte. Alle sahen teurer aus als unsere Volvos. Was mein Vater wohl denken würde, wenn er sehe, dass ich den Lack der Personenschützerautos auf seinem Grundstück wichste. Mich um ein Auto mehr kümmerte als um meine Hausaufgaben. Als ich mich einen Schritt weiter auf das Gartentor zubewegte, öffnete es sich wie von Geisterhand. Ich stellte mir vor, ich könnte wie Darth Vader oder Professor X mit der Kraft meiner Gedanken das Tor zur Seite rollen lassen. Ich wusste, dass ich beobachtet wurde und behielt die Hände unauffällig in den Jackentaschen, als ich mit gespreizten Fingern der Bewegung des Tors folgte und mir vorstellte, es würde meinen Gedanken gehorchen. Doch die Macht war nicht mit mir. Die Macht war mit den Männern. Sie lag auf dem Armaturenbrett eines der Autos der Objektschützer, die das Tor nach eigenem Ermessen bedienten. Die ehemalige Gästewohnung meiner Eltern war noch nicht vollends zur Einsatzzentrale, zum Knotenpunkt der Kameras und Überstiegsalarme, der Umzäunungen, kurz Zentrale, geworden. Die Herren saßen immer noch Tag und Nacht in ihren Autos. Obwohl ich sie nicht mehr waschen würde, zogen mich die Wagen magisch an. Einer ganz besonders. Herr Lundgren kam zum Schichtbeginn in seinem dunkelroten 1975er Cadillac Fleetwood. Das nahezu 6 Meter lange Auto glänzte sogar, wenn die Sonne nicht schien. Es funkelte abends im Licht der gelben Straßenlaternen majestätisch. Seine Polsterung in dunkelblauem Samt schimmerte durch die Scheiben, wenn innen das Licht an war. Lundgren trug im Nacken ausrasierte Haare, die oben zu einer dezenten, aber nicht weniger perfekten Tolle gekämmt waren. Enge Jeans, Bomberjacke, Militärstiefel und kariertes Hemd ließen ihn aussehen wie eine 1996er Version von Elvis beim Militär. Ab und zu setzte ich mich neben ihn auf den Beifahrersitz des Achtzylinders und wir hörten die Musik der A Cappella-Gruppe, in der er hobbymäßig sang. Wir sprachen über unsere Lieblingsmusik, Sport und Mädchen. Bei den letzten beiden Themen hatte er einen gravierenden Wissensvorsprung, was den Innenraum des Cadillacs für mich noch anziehender machte. Manchmal zeigte er mir ein paar Selbstverteidigungstricks auf der Straße oder sogar im Auto, schmerzhafte Akupressurpunkte an Händen, Armen und Hals sowie Hebel und Griffe. Er erzählte mir aus seiner Zeit bei der Bundeswehr und als Gruppenführer der S-Bahn-Wache. Wir hörten Die Ärzte, Guns N' Roses, Bad Religion, Georg Kreisler, Elvis Presley und A Cappella. Eine krude Mischung aus Krieg und Kultur fand in diesem Auto statt. Wackel-Elvis und Kubotan, Tonfa und Trompeten. Auch wenn der Wagen vor unserer Haustür für mich alles andere als eine kuschelige Höhle war, ließen die breiten Sitze und das noch breitere Auto viel Raum für Geschichten. Lundgren erzählte mir einmal, wie er einen neuen Kollegen bei der S-Bahn-Wache begrüßte. Er stellte sich vor und überreichte ihm den obligatorischen Teleskop-Schlagstock und Pfefferspray. Der neue Kollege nickte ihm vielsagend zu und deutete auf sein rechtes Bein. »Fass mal an«, raunte er Lundgren zu. Ich musste schon lachen, als ich sah, wie er, um seine Verwunderung zu verdeutlichen, Augen und Mund bizarr verzog. »Ich soll dein Bein anfassen? Nee, klar, mach ich sofort.« Lundgren machte mir vor, wie er seinen ausgestreckten Zeigefinger gen Bein des Neuen bewegte, als würde ihn da irgendwas sehr Ekliges erwarten. Als der sein Hosenbein hochzog, kam eine Waffe zum Vorschein, allerdings nicht in einem Wadenholster, wie man es hätte erwarten können. Lundgren sah mich völlig entgeistert an. Der hatte kein Holster benutzt, sondern Klebeband. Ich gluckste. »Wie willst du die denn von deinem Bein abkriegen, wenn's mal rund geht?« hatte er den Neuen gefragt. »Der Kollege hat mich angesehen, als wäre ich total bescheuert«, erzählte Lundgren weiter. »Und jetzt kommt's! Die ist ja gar nicht echt«, raunte mir der Kollege zu, »als hätten wir jetzt so eine Art verbindendes Geheimnis. Du glaubst es nicht. Der neue Kollege hat sich echt eine Spielzeugknarre mit Gaffertape ans Bein gebappt.« Ich kringelte mich vor Lachen. »Das war dann natürlich gleich schon sein letzter Tag«, fuhr er fort. »Der hat mich tatsächlich gefragt, ob er den Tag jetzt noch bezahlt bekommt.« Ich lachte ihn an, ohne zu verstehen, was an der Anfrage besonders bizarr war. Ich hatte noch nie einen richtigen Job gehabt und war einfach nur froh, dass im Auto jemand saß, der es besser wusste und dem solche Fehler nie passieren würden. Was für ein Glück, dass für uns nur die Guten, gut Ausgebildeten arbeiteten. Auch andere Sicherheitsleute aus dem Team waren ab und zu Thema. So erzählte Lundgren von einem ehemaligen MEK-Leiter, der jetzt Teil des Personenschutzteams war. Er hockte bei einem MEK-Einsatz in einem schwarzen Bus mit verdunkelten Scheiben. 6 Mann in voller Einsatzmontur mit Helm, Funkgeräten, Knieschonern, Handschuhen und Waffen. Sie waren bereit für den Zugriff, irgendeine lang geplante Razzia oder ein Einsatz gegen einen hochgefährlichen Verbrecherring. Die präzisen Sturmgewehre im Anschlag, Sturmhaube unter dem Helm. Der vorderste Mann hatte die Hand schon am Türgriff, um jeden Moment die Schiebetür aufzureißen. Der eingebaute Bremsmechanismus der Tür war bei den MEK-Wagen entfernt worden, damit die Tür mit einem Ruck aufgerissen werden konnte. Plötzlich bewegte sich ein unscheinbarer Mann, der niemandem aufgefallen war, auf den Bus zu. Er schlenderte langsam auf eine der Heckscheiben zu. Sein Versuch, hineinzublicken, scheiterte an der Spezialfolie, die nur von innen durchsichtig war. Die Männer waren in Alarmbereitschaft. Die Waffen wurden leise entsichert, ihre Körper waren gespannt, die Visiere der Helme wurden lautlos hinuntergeklappt. Der Mann kramte in seinen Taschen und schneller als die Männer des Sondereinsatzkommandos einordnen konnten, was er da an ihrem Versteck tat, sahen sie den Draht, Langsam ruckelte er sich an der Dichtung der Scheibe der Seitenschiebetür vorbei Richtung Türöffner. Mit einem in den Draht gebogenen Haken versuchte er, die Zentralverriegelung zu öffnen. Lundgren lachte nun selbst laut, als er mir die Geschichte erzählte. Er griff zu seinem Funkgerät, das auf dem überdimensionierten Armaturenbrett des Cadillacs lag, und ahmte flüsternd und mit Tränen in den Augen den Funkspruch des Einsatzteams nach. »Abbruch! Abbruch!« Die MEK-Männer sicherten ihre Gewehre, klappten die Visiere wieder hoch und öffneten mit einem Ruck die Schiebetür des schwarzen Vans. Nun liefen mir ebenfalls die Tränen über die Wangen, als Lundgren das Gesicht des unglücklichen Autoknackers beschrieb, dem vom Ruck der Schiebetür zur Seite taumelnd auf einmal ein halbes Dutzend Männer in schwarzer Kampfmontur mit Sturmhauben und Helmen gegenüberstand. Dem ist wirklich jeder einzelne Muskel im Gesicht gleichzeitig entgleist. Der hat sich richtig gehend an dem Draht festgeklammert, um nicht hinüberzufallen, prustete er. Und der steckte ja noch zur Hälfte in der Scheibe. Wenn man mal über Resozialisierung nachdenkt, ist so ein Schreck wahrscheinlich effektiver als Knast. Immer wenn ich in den nächsten Minuten Lundgren anschaute, verzog er sein Gesicht so bizarr, wie es wohl der klägliche Autoknacker getan hatte, dass wir beide wieder zu lachen anfingen. Manchmal durfte ich auch auf dem Fahrersitz sitzen, obwohl meine Füße kaum die beiden Pedale berührten. Im Winter blubberte der V8-Motor sich stotternd, aufbäumend vor sich hin. Der dunkle Klang des Motors vermischte sich mit dem Sound des Radios, über das Lundgren mittels einer Adapterkassette Musik von seinem CD-Player abspielen konnte, während sich der Schnee hinter dem Auspuff langsam grau färbte. Ich kannte die Dienstpläne nicht und Lundgren war nicht jeden Tag da, aber sobald ich den Cadillac morgens vor unserem Haus stehen sah, konnte ich das Ende der Schule noch weniger erwarten. Die abenteuerlichen Lebensläufe faszinierten mich. Manchmal stellte ich mir vor, wie wir, wenn ich mal erwachsen war, gemeinsam auf irgendeine Mission gehen würden, in der auch ich mich von einem Hausdach abseilen könnte, um in voller Kampfmontur durch eine Glasscheibe im 5. Stock zu springen. Bunte Kleidung, so viel war sicher, würde ich nie wieder tragen. Mittlerweile hatte meine Mutter auch geschaltet und mich mit etwas Geld allein zum Shoppen in Hamburg gelassen. In der Marktstraße gab es alles, was ich brauchte. Eine schwarze Hose mit seitlichen großen Taschen an den Oberschenkeln. Wer noch keine große Cowboy-Gürtelschnalle, dann doch wenigstens einen dunkelgrünen Carhartt-Gürtel mit silbernem Verschluss. Aus dem EMP-Katalog hatte ich mir ein schwarzes Die Ärzte-Longsleeve mit Flammen auf den Armen und einen schwarzen Fruit of the Loom-Hoodie bestellt. Dazu schwarze Vans. Nicht nur mein Blick auf mich selbst und meine Kleidung veränderte sich. Dadurch, dass ich ständig darüber nachdachte, wie ich für andere aussah, begann ich auch immer mehr andere Mitschüler und vor allem andere Mitschülerinnen genauer zu betrachten. Besonders Laura fand ich interessant. Wie sie in ihren schwarzen Leggings, der superknappen ausgewaschenen Jeansjacke, die Füße in schwarzen Buffalos, umringt von anderen Mädchen auf dem Schulhof herumlief, zog sie mich Tag für Tag immer mehr in ihren Bann. Die Jungs, die mich ab und zu ansprachen, »Ey Johann, sag mal, gehst du zu deiner eigenen Beerdigung oder warum bist du jeden Tag ganz in Schwarz?« ignorierte ich. Laura schien mein Outfit nicht zu stören. »Hey«, sagte ich irgendwann mit klopfendem Herzen, als wir zufällig gleichzeitig das Schulgebäude verließen. Sie blickte mich an. Alle Mädchen um sie herum begannen augenblicklich zu kichern und zu tuscheln. »Hey«, erwiderte sie cool und lächelte mich auffordernd an. »Ich hab mich schon gefragt, wann du mal einen Ton sagst. Wir gehen noch fast den gleichen Weg, aber du bist immer so schnell raus. Ich sehe dich immer nur von hinten.« Die Mädchen kicherten noch lauter. Es stimmte. Ich verließ die Schule immer so schnell wie möglich. Das Auto, das mich abholen sollte, ein schwarzer BMW, ließ ich meist stehen und ging bis zur Bahn zu Fuß. Ich genoss den Weg, um den Kopf frei zu kriegen und hatte keine Lust, vor den Augen anderer Schülerinnen und Schüler in das Auto einzusteigen. Der BMW rollte mir dann hinterher, während ich Musik hörte oder, das kam seltener vor, mit einem Freund zur Bahn ging. Ich versuchte, die gemeinsamen Wege zu vermeiden, weil ich keine Lust hatte, auf den schwarzen BMW angesprochen zu werden, der für mein Gefühl viel zu auffällig den Weg zur Bahn von Ecke zu Ecke und von Parklücke zu Parklücke rollte. Ich wusste nicht, was meine Mitschüler wussten, legte aber auch keinen Wert auf ein klärendes Gespräch, das ich noch nie mit irgendjemandem geführt hatte. »Ja, ich will immer so schnell wie möglich weg von der Schule.« Ich lachte verlegen. Sie lachte zurück Verstehe ich. Gehen wir heute zusammen? Wow, das ging schnell, dachte ich und blickte mich zu ihren Freundinnen um, die mich grinsend musterten. Laura fasste mich am Arm und wir gingen los. Aus der Ferne hörte ich die Zündung des BMWs, der etwas hinter uns parkte, der Trupp ihrer Freundinnen, deren albernes Getuschel sich mit dem brummenden Motorgeräusch des BMWs vermischte, folgte uns. Beobachtet zu werden war ich gewohnt und hatte keine Mühe, wenigstens die Freundinnen auszublenden, um mich darauf zu konzentrieren, was ich mit Laura würde reden können. Ich hatte keine Ahnung, was für Themen bei Mädchen gerade am Start waren. Ich hatte in meiner Freizeit, die sich mittlerweile eher wie ein Job anfühlte, ausschließlich mit Männern zu tun und meine Cousine Julia war für mich ein optimaler Kumpeltyp. Ich versuchte es also einfach mit den unverfänglichen Themen, die ich so kannte. Ich habe mir gerade die neue Weezer gekauft. Gab's bei WOM vor einem Display, kennst du die schon? Laura sah mich entsetzt an. Weezer? Ernsthaft? Pinkerton ist so krass viel schlechter als das blaue Album. Ohne Scheiß, Johann. Wenn du ein fettes Album hören willst, dann kauf dir Carbotten Cloth von The Lemonheads. Even Dando ist einfach ein krasser Gott. Ganz im Gegenteil zu den Rich Kids von Weezer. Buddy Holly war fett, aber ich sag dir, danach kommt nichts mehr. Uff, ich verstummte. Die Rich Kids von Weezer, hallte es in meinem Kopf wieder. Scheiße, dachte ich. Laura durchbrach mein Gedankenkarussell. In diesem Moment, Johann, halt mal kurz an. Laura blieb stehen, packte mich fest an meinen Oberarm und drehte mich zu ihr um. Durch die Gruppe von Mädchen hinter uns ging ein Raunen. Laura blickte sich um und drückte meine Oberarme noch fester an meinen Körper. Es war das erste Mal, dass mich ein Mädchen berührte und es ging mir durch und durch. Ich atmete tief ein und traute mich nicht auszuatmen, weil mir Laura so nahe kam. In diesem Moment, fuhr Laura fort, hält Even Dando die Welt in seiner Hand. Merkst du das nicht? Er ist einfach ein krasser Gott. Schnall es mal. Da kann River Cuomo echt einpacken mit seinen Möchtegern-Love-Songs. Allein das Cover ist schon derbe schwul. Echt, ey, Weezer? Digga. Sie ließ mich los. Okay, habe ich verstanden, sagte ich nur und schaute verstohlen zu der Gruppe ihrer Freundinnen hinüber, die sich im Schneckentempo auf uns zubewegten. Aber für die The Lemonheads? Immerhin wusste ich, dass es wie bei Die Ärzte wichtig war, den Artikel mitzusprechen, auch wenn es im Kontext schon einen Artikel gab. Das The war ja Teil des Namens, nur Idioten dachten, man könne es weglassen. Für die The Lemonheads ist es das 7. Album, für Weezer das 2. Laura sah mich mitleidig an. Also, erstens waren It's a Shame About Ray und Come On Feel the Lemonheads auch schon geil und das zweite Album Creator auch schon besser oder zumindest kredibiler als die öden Rockspießer von Weezer. Sie hatte mich am Wickel. Okay, sonst noch was, das ich wissen muss? Ich versuchte ein bisschen beleidigt zu tun, um vom Thema abzulenken, aber Laura blieb fokussiert. Ja, This is a Long Drive for Someone with Nothing to Think About von Modest Mouse ist nicht nur der beste Albumtitel seit langem, sondern auch sehr nah dran an dem besten Album seit langem. Und was hältst du von The Cardigans? Versuchte ich zu scherzen. The Cardigans hatten gerade mit Love Fool einen unerträglichen Ohrwurm, der überall dudelte auf dem Soundtrack zu der Neuverfilmung von Romeo und Julia. Kannst du natürlich vergessen, kommerzieller Scheiß. Wenn du Folk hören willst, hör dir Cat Power an. Gerade neu auf Matador, ist von Steve Shelley, dem Sonic Youth Drummer, produziert. Schockt. Plötzlich stand die Gruppe Mädchen direkt neben uns und Lauras Freundin Nina ergriff das Wort. Ey, apropos Romeo und Julia, geht ihr jetzt miteinander? Die anderen prusteten los. Laura sah sie nur an und ich wurde rot. Ja klar gehen wir jetzt zusammen. Und zwar alle zusammen zur Bahn. Sie drehte sich um und bedeutete mir, mit einem Kopfnicken mitzukommen. Ich versuchte noch einen coolen Blick in Richtung Mädchengruppe und beeilte mich dann, Laura einzuholen. Also, wenn Modest Mouse gerade deiner Meinung nach fast das beste Album gemacht haben, dann sage ich dir mal jetzt, welches noch besser ist. Sie sah mich an, ohne ihre Schritte zu verlangsamen. The Grey Rays von Bad Religion. Ich sah sie herausfordernd an und nuschelte noch hinterher. und Planet Punk von Die Ärzte. Eh klar. Laura wandte ihren Blick wieder geradeaus. Du machst da echt einen heftigen musikalischen Spagat, Johann, sagte sie. Aber diesmal gebe ich dir recht. Laura und ich gingen immer öfter von der Schule zur Bahn und fuhren ein paar Stationen gemeinsam. Mittlerweile umarmten wir einander bei jeder Verabschiedung vor allen. Manchmal, je nach Tagesform, küssten wir einander sogar auf die Wange. Als ich an einem Herbsttag 1996 direkt nach der Schule meine Tasche nur kurz hinter der Haustür abgestellt und dann gleich an die Beifahrerscheibe des Autos geklopft hatte, um im Cadillac Platz zu nehmen, grinste mich Lundgren an. Er kam gleich zur Sache. Sicher, sicher, weißt du ja, aber die hier sind super safe. In seiner Hand lagen zwei Kondome, die er mir grinsend entgegenstreckte. Die benutzen die Nutten auf dem Kiez auch, da bleibt alles dicht. Peinlich berührt und ebenso fasziniert nahm ich die Gummis an mich. Wenn es um Sicherheit ging, wussten diese Männer anscheinend einfach alles. Trotzdem konnte ich nicht umhin, darüber nachzudenken, was wohl im Hintergrund geredet worden war. Es war das erste Mal, dass ich die Bezeichnung Nutten so ganz beiläufig aus dem Mund eines Erwachsenen hörte. Mich irritierte das. Und mich irritierte, dass Lundgren überhaupt von Laura zu wissen schien, obwohl er laut seiner Berufsbezeichnung doch nur Objekte beschützen sollte und keine Personen. Es schien also über mich geredet zu werden. Das gehörte vermutlich einfach dazu. Macht ja auch Sinn, redete ich mir ein und schob den Gedanken schnell zur Seite. Ich blickte auf die Kondome, dann auf Lundgren. Wusste er nicht, dass Laura und ich uns noch nicht mal geküsst hatten? Die ganze Situation war mir auf einmal viel zu intim. Meine Freundschaft zu Laura, mehr war es leider noch nicht, wollte ich nicht mit irgendwem teilen. Ich wollte nicht, dass irgendein Erwachsener mir in irgendeiner Form gut zuredete. Es war kompliziert genug. Ich spürte, wie ich langsam rot wurde. Lundgren sah mich an und schien zu verstehen. Steck die mal ein für jetzt oder später. Er lächelte mich an. Ich geh mal eine rauchen, kannst dich gerne auf den Fahrersitz setzen, wenn du möchtest. Ich nickte. Lundgren öffnete die Tür und ich rutschte auf der samtenen Sitzbank nach links rüber und versank in den ausgeleierten Polstern des Fahrersitzes, sodass ich noch nicht mal mehr über die Motorhaube blicken konnte. Wie gern wäre ich losgefahren. Weg von den Peinlichkeiten, weg von den komplizierten Hierarchien und Beziehungen, mit Lundgren auf dem Beifahrersitz, einfach über die Autobahn in die nächste Stadt und noch weiter. Lundgren stand zwischen Auto und unserem Haus und rauchte. Dann schnipste er die Zigarette in die Büsche, öffnete die Beifahrertür und setzte sich neben mich. Aus dem Radio schallte Shebab the Singer Zoom Zoom, als ich gedankenverloren die Hand auf die Lenkradschaltung legte und den Hebel hinunterklackte. Das Auto machte einen ruckartigen Satz nach vorn, als der Hebel die Arretierung wechselte. Schnell versuchte ich, mit dem Fuß auf die Bremse zu treten, doch das Pedal war zu weit weg und ich versank unter dem Lenkrad. Das Auto soff zum Glück gleich ab. »Ey!« schrie Lundgren und griff reflexartig mit der einen Hand nach der Lenkradschaltung und mit der anderen nach dem Zündschlüssel. In Sekundenbruchteilen legte er den Schalter um und zog den Schlüssel aus dem Schloss. Das Radio verstummte, nur die CD im CD-Player kratzte noch vor sich hin. Das Auto schaukelte für ein paar Sekunden gemächlich hin und her, als wollte es mich beruhigen und sackte dann wie eine zusammenfallende Hüpfburg endgültig in sich zusammen. »Pass doch auf!« schrie Lundgren mich an. »Was wäre gewesen, wenn da einer von uns gestanden hätte?« Im Auto roch es nach kaltem Rauch. Ich hielt den Atem an und wurde noch röter, als ich es schon war. Langsam richtete ich mich auf. Verrenkt, als würde ich mich an meinen eigenen Schultern nach oben ziehen, stützte ich mich auf den weichen Stoff der Armlehne. »Entschuldigung«, mehr brachte ich nicht heraus. Sein Satz hallte in meinem Kopf wieder. Mir war völlig klar, dass »uns« mich nicht mit einschloss. »Uns«, das waren er und eine Gruppe Erwachsener, die hier einen Job erledigten. »Uns« war nicht ich. Wir in diesem Auto, das wurde mir schlagartig klar, war eine Situation, die ich hergestellt hatte. Ich war hier falsch, doch er konnte nichts dagegen tun. Meine Gedanken fingen an zu rasen. Was hätte er auch sagen sollen, als ich das erste Mal an seine Scheibe geklopft hatte? Zutritt nur für Mitglieder? Oder sieh zu, dass du abhaust und mit deinesgleichen spielst, ich muss arbeiten? Hatte er es überhaupt gemocht, mit mir hier im Auto zu sitzen, oder hatte er es über sich ergehen lassen? Waren die Geschichten, die er erzählte, einfach nur seine Art, die Zeit mit mir so angenehm wie möglich totzuschlagen? Meine Idee des gemeinsamen Roadtrips kam mir in den Kopf und mir wurde sofort übel. »Ich muss los«, murmelte ich schnell und stieg aus. »Warte«, sagte Lundgren, »ich zeig dir nochmal schnell, wie man den Hebel wieder in die richtige Position bringt.« Er wollte wohl nicht, dass die Stimmung weiterkippte. Ich erkannte, dass er fürchtete, sich im Ton vergriffen zu haben. Doch ich war der Fehler im System, nicht er. Der aufdringliche Teenager, der die Männer am Arbeiten hinderte. Der die Hierarchien nutzte, um seine Langeweile zu vertreiben. Lundgren streckte sein langes Bein zu mir rüber. Seine Jeans rutschte ein wenig hoch und ich erkannte den Schaft eines Messers aus seinem Stiefelragen. Er trat auf die Bremse und griff nach dem Hebel. Er kam mir dabei so nahe, dass ich seinen nach Zigaretten und Kaugummi riechenden Atem an meiner Wange spüren konnte. Ich hielt die Luft an.
»Sorry nochmal«, murmelte ich.
»Kein Problem. So haben wir ja alle mal angefangen«, sagte er und lächelte mich übertrieben an. »D steht für Drive und schon gut, ich muss eh los. Ich habe ganz vergessen, dass ich noch verabredet bin.« »Alles klar. Wieder mit der Kleinen, mit der du immer Bahn fährst. Die ist echt süß. Gratuliere.« Woher wusste er, dass Laura süß war? Durfte er sowas überhaupt sagen? Ich wollte der Einzige sein, der Laura süß fand. Süß war ohnehin eher ein Wort, das die Mädchen in meiner Schule über Jungs sagten. Wir sprachen eigentlich nicht so direkt über Mädchen. Umso unangenehmer machte es diese Situation mit Lundgren, der jetzt versuchte, den Moment zu retten, indem er immer mehr redete. »Die Gummis sind bestimmt bald alle, was? Ich sag den Jungs Bescheid, dass einer kommt und dich abholt. Willst du gleich los? Triffst du dich wieder mit der Süßen?«
»Nee, ich muss erst telefonieren«, wehrte ich ab.
»Telefonieren? Ja klar, sicher ist sicher. Nicht, dass sie sich verschreckt ins Höschen macht, wenn du unangekündigt vorbeikommst.« Lundgren war ganz aufgekratzt. »Obwohl, so gesehen kannst du dir dann vielleicht das Vorspiel sparen.«
Er lachte laut. »Nee, ich stotterte. »Ich geh mal rein zum Telefonieren, ich melde mich gleich«, erwiderte ich überfordert.
Lundgren verstummte und verzog sein Gesicht zu einem gezwungenen Lachen. Dann stieg ich ein letztes Mal aus seinem Auto, schloss leise die Beifahrertür und lächelte gezwungen zurück.
Kapitel 10.
So sehr die Anwesenheit der starken Gestalten mein Selbstbild beeinflusste, so hilflos fühlte ich mich immer wieder. Ich verwendete viel Energie darauf, mich optisch anzupassen und dem Bild des eigenständigen und möglichst unabhängigen Jugendlichen zu entsprechen, wurde aber täglich damit konfrontiert, dass Eigenständigkeit in diesem Lebenssystem nicht vorgesehen war. Meine Streifzüge durch den Garten meines Vaters hatte ich mir abgewöhnt, wie die Kameras und die Verwaltung der unterschiedlichen Alarmsysteme war die ehemalige Gästewohnung nun zum Knotenpunkt der Sicherheitstechnik geworden, gesteuert und überwacht von den Objektschützern. Der Cadillac war mittlerweile leer, Lundgren und seine Kollegen waren in feste vier Wände umgezogen und auch die anderen Autos standen verlassen herum. Der Umbau hatte nicht wie angepeilt einige Wochen, sondern fast ein Jahr gedauert. Meine Streifzüge wurden nun das Erkunden der Zentrale. Mehrmals wöchentlich klingelte ich, immer ein bisschen aufgeregt, an der Tür und wartete gespannt, welcher Herr mir öffnen würde. Mir dämmerte mittlerweile, dass mein Besuch auch hier bloß geduldet und nicht unbedingt erwünscht war. Allerdings konnte ich darauf keine Rücksicht mehr nehmen, denn ich musste unbedingt wissen, was in diesen Räumen vor sich ging. Und so überlegte ich mir jedes Mal, bevor ich eintrat, einen Grund, der meinen Besuch rechtfertigte. Mal hatte ich eine Frage zu meinem Handy oder Quicks. Mal kam ich mit organisatorischen Dingen, die ich unbedingt klären musste. Mal hatte ich Fragen zu bestimmten selbstverteidigungstechnischen Hebeln und Griffen, die ich mir wieder ins Gedächtnis rufen musste. Welcher Mundschutz war fürs Boxtraining am besten geeignet? Wo bekam man in Deutschland richtige Nunchakus? Da gibt's auch welche mit Kugellager, oder? Waren Softair-Pistolen eigentlich wirklich erst ab 16 Jahren erlaubt? Die technischen Gegebenheiten unseres Zusammenlebens waren der Schlüssel zu einer potenziellen Gemeinsamkeit. Verstohlen schaute ich auf die Bildschirme der Überwachungskameras, hörte den Überstiegsalarm, der ausgelöst wurde, wenn ein Ast auf den Zaun fiel oder ein dickes Eichhörnchen darauf sprang, und verfolgte die automatischen Kamerabewegungen, die jeden Quadratzentimeter der Grundstücke scannten. Früher hatte mein Vater die Fernbedienung für sein Gartentor selbst in der Tasche gehabt. Aus seiner ausgebeulten Wildlederjacke, die im Gegensatz zu den Jacken der Personenschützer nur zwei Taschen besaßen, in die er alles Mögliche hineinstopfte, hatte ich die Funksteuerung aus seiner Tasche gefummelt, wenn wir gemeinsam von einem Haus zum anderen gegangen waren. Die Pistazienschalen, die dabei herausgefallen waren, hatte ich mit dem Fuß zur Seite gekickt und war vorgelaufen, um auf den Knopf drücken zu können und das Tor, das meinem Vater bis zur Brust und mir bis zum Kinn ragte, auffahren zu lassen. Ich probierte auch, es auf halber Strecke wieder zu schließen, um mich dann durch die letzten Zentimeter der zufahrenden Öffnung zu quetschen und gerade so dem nahen Tod zu entkommen. Meine Liebe zu diesem Fernsteuerungsvorgang ließ das Tor immer mal wieder aus den Schienen springen. Da es meinem Vater lästig war, Dinge reparieren zu lassen, war es früher eigentlich die meiste Zeit über kaputt gewesen und hatte offen gestanden. Jetzt wurde es regelmäßig von einem Wartungsdienst überprüft. Wie meine Eltern mir früher die Chipstüte aus der Hand genommen und oben auf den Schrank gelegt hatten, wenn sie der Meinung gewesen waren, dass es genug war, lag die Fernbedienung nun sicher verstaut auf dem Schreibtisch der Objektschützer vor den Monitoren in der Zentrale. Unerreichbar für uns. Manchmal, wenn einer der Herren eingenickt war oder gerade nicht aufgepasst hat, stand mein Vater winkend vor seinem eigenen Grundstück und gestikulierte um Einlass. Einmal hatte ich das selbst mitbekommen. Ich saß an der Zentrale mit Herrn Collins, der seine silberne italienische Beretta-Handfeuerwaffe reinigte. Ab und zu hatte ich in Portugal schon damit geschossen, hatte sie hier in Hamburg aber nur in seinem Schulterholster gesehen. Collins war Ire, hatte einen sympathischen Akzent und sah mit seinen langen blonden Haaren sehr verwegen aus. Er hielt sie mir hin. »Willst du sie mal laden?«, fragte er. Ich bekam große Augen. »Natürlich«, wollte ich. Er drückte sie mir in die Hand. »Erst musst du checken, ob noch eine Patrone im Lauf ist. Zieh den Schlitten zurück, dann springt sie raus oder die Kammer ist leer.« Ich zog, doch der Schlitten wollte sich nicht bewegen. Collins lachte. »Power!« Ich wurde sofort rot und mein Herz pochte mir bis in den Kopf. Ich verkrampfte meine Zähne in den Schuhen, versuchte aber äußerlich ruhig zu bleiben. Er nahm mir die Beretta ab, ließ den Schlitten zurückschnellen und arretierte ihn. »Look«, sagte er, »die Kammer ist leer.« Er betätigte einen kleinen Schalter oder Knopf, ich konnte es nicht genau sehen, und der Schlitten knallte wieder zurück. Da war es wieder, das Filmgeräusch. »Bei der Irish Army«, sagte Collins, »haben sie uns die Augen verbunden und wir mussten die Pistole auf Zeit laden. Look, so.« Er schloss die Augen, ließ das leere Magazin in seine Hand fallen, griff in seine Bauchtasche, in die er vorher eine Handvoll 9mm Patronen gelegt hatte, und lud das Magazin innerhalb von wenigen Sekunden. Dann ließ er es in den Griff rutschen und zog in einer einzigen flüssigen Bewegung den Schlitten zurück, so schnell, dass die unterschiedlichen Geräusche zu ein und demselben verschmolzen, einem 20-sekündigen metallenen Schrubben. Mich erinnerte der satte, harte Klang des geölten Metalls, das lückenlos gegeneinander verschoben wurde, an das Geräusch, das Transformer machten, wenn sie sich von einem Auto in einen Roboter ausklappten. »Your turn«, Collins legte sich mit einem Finger die schulterlangen, glatten, blonden Haare hinter die Ohren und leerte die Kammer, als wäre es ebenso eine Nebensächlichkeit. Er überreichte mir die Beretta mit arretiertem Schlitten und ein leeres Magazin, das er am Gürtel getragen hatte. Mein Blick wanderte vom Magazinholster zu seiner großen silbernen Gürtelschnalle, die perfekt zu den silbernen Applikationen seiner schwarzen Harley-Davidson-Motorradstiefel passte. Auf der Schnalle war ein Mungo abgebildet, der mit einer Schlange kämpfte. »Mach die Augen zu«, sagte er mir so klar und deutlich, dass ich wusste, dass ich keine Wahl hatte. Sein weicher irischer Akzent war kaum noch zu hören. Ich schloss die Augen und er drückte mir das Magazin in die linke Hand, drehte meine rechte mit der Handfläche nach oben und ließ ein paar Patronen hineinfallen. »Go, Zeit läuft«, sagte er. Ich fummelte mir eine Patrone zwischen Daumen und Zeigefinger und versuchte, die restlichen, die kalt in meiner Handfläche aneinander stießen, nicht zu verlieren. Ich nahm das Magazin, drückte wahllos gegen das Metall. Welches Ende der Patrone musste denn jetzt in die Öffnung? Und wie? Ich bekam Angst, dass eine losgehen könnte, wenn ich zu stark am falschen Ende drückte. Konnte sie mir meine Finger zerfetzen wie ein Böller, den man zu lange festhält? Ich erinnerte mich an die Silvesterfeiern mit meinen Eltern. Mein Vater erklärte mir immer mit großem Nachdruck, dass man Böller, vor allem die besonders starken Bienenkörbe, schnell wegschmeißen musste, wenn die Lunte brannte. Ich hatte ihn endlos mit Fragen gelöchert, was denn passieren würde, wenn ein Böller in der Hand oder ein Feuerzeug aus Versehen explodieren würde, als er mir das Feuerzeug plötzlich aus der Hand nahm. »Geh mal zurück«, sagte er. Dann warf er das Feuerzeug ins Kaminfeuer und machte ruhig einen Schritt zurück. Sanft drückte er mich mit seinem Arm ein paar Zentimeter zur Seite. Im Gegensatz zu mir, der die Augen vor Entsetzen aufriss, kniff mein Vater cool die Augen zusammen. Seine Hand war immer noch vor mir, bereit, mich vor der Explosion zu schützen. Ein paar Sekunden später gab es einen lauten Knall, der Funken und Glut aus dem Kamin aufs Parkett spritzen ließ. Mein Vater lachte laut. »Wow, das war noch doller, als ich dachte. Siehste, immer schön vorsichtig sein.« Behutsam trat er die Funken aus, sodass nur wenige Spuren im Holz blieben, und bedeutete meiner Mutter, die erschrocken zu uns herüberschaute, mit einer beschwichtigenden Handbewegung ruhig zu bleiben. »Hilft nichts. Sowas muss man sehen, um's zu verstehen«, sagte er verschmitzt und grinste, als wäre er das Kind. Meine Mutter schüttelte den Kopf und ich strahlte ihn an. »Cool.« Meine Hände wurden schwitzig, ich verlor ein paar Patronen, die lautlos auf den beigen Teppichboden fielen. Eine spürte ich auf meinem Schuh. Ich wagte nicht, meine Zehen zu entkrampfen. Kurz öffnete ich die Augen, um sie aufzuheben und mir dabei nicht meinen Fuß wegzusprengen. »Augen zu«, rief Collins im typischen Militärton. Die anwesenden Objektschützer lachten. Ich schwitzte nun auch auf der Stirn. Mein Kopf, dachte ich, würde platzen wie eine der Patronen, wenn ich sie aus Versehen mit dem falschen Ende an irgendeine Kante presste. Endlich klickte es und die erste Patrone war im Magazin. Mit zittrigen, nasskalten Fingern fummelte ich die zweite Patrone wieder zwischen Daumen und Zeigefinger. »That's it. Time's over. 20 seconds. You're dead.« Ich öffnete die Augen und blinzelte in das Sonnenlicht, das durch die Lamellen der Jalousien schien. »Nach 20 Sekunden ist Schluss. Mehr Zeit hat man nicht. Game over, you know?« Alle im Raum lachten. Ich reichte Collins das Magazin, das Metall glänzte an den Stellen, an denen ich es in meinen schwitzigen Händen gehalten hatte. Ich blickte in die Gesichter der Männer, die nicht zu merken schienen, wie unangenehm mir das alles war. 20 Sekunden waren krass wenig Zeit. Auf welchem Teil dieser Erde, in welcher Situation hat man denn wirklich nur 20 Sekunden Zeit, um eine Pistole zu laden? Und wenn es das wirklich geben sollte, was macht dieser Ort mit einem Menschen? In diesem Moment bekam ich fast ein wenig Angst vor Collins. Angst vor seinen Fähigkeiten, Angst davor, dass er hier nur einen Job machte. Einen Job, der ihn vielleicht langweilte, weil er schon Situationen erlebt hatte, die ich mir noch nicht mal vorstellen konnte. Würde ihn die Langeweile auf komische Gedanken kommen lassen? Ich beugte mich nach unten, um die Patronen aufzuheben. Ein halbes Dutzend war mir runtergefallen, ohne dass ich es gemerkt hatte. Was hielt Collins davon ab, mich jetzt mit einem Handkantenschlag außer Gefecht zu setzen und dann Lösegeld zu erpressen? Da sah ich etwas auf einem der Bildschirme und bedeutete dem Objektschützer, der mir beim Aufheben helfen wollte, er solle auch mal darauf schauen. Mein Vater stand vor dem Tor mit beiden Armen über dem Kopf winkend, als wäre er in Seenot geraten. Einer der Männer sprang auf, die Fernbedienung rutschte vom Tisch und fiel zu den Patronen. Ich hob sie schnell auf. Sie hatte einen zweiten Knopf bekommen. Wofür der wohl war? Er war rot. Ich traute mich nicht, es auszuprobieren und überreichte sie dem Herrn. Er nahm sie mit einem etwas zu festen Ruck entgegen, drückte auf den schwarzen Knopf und das Tor fuhr auf. Er hastete nach draußen. »Herr Rinsmar, das Tor muss dringend mal wieder gewartet werden. Die Fernbedienung ist in letzter Zeit sehr unzuverlässig«, hörte ich ihn durchs offene Fenster sagen. Ich stand auf, wischte mir die Hände an meiner Hose ab und bedankte mich bei Collins für die Lehrstunde. Er nickte mir nur freundlich zu. Dann, als ich sicher sein konnte, dass mein Vater mich nicht würde herauskommen sehen, verließ ich die Zentrale und sog erleichtert die frische Frühlingsluft in meine Lunge.
Kapitel 11.
Es war 8:05 und ich mäanderte schon 30 Minuten durch das Schulgebäude. Es funktionierte gut für mich, eine halbe bis dreiviertel Stunde vor allen anderen anzukommen. So lief ich nicht Gefahr, dass irgendjemand den schwarzen BMW sehen und sich etwas denken würde. 2 Jahre waren seit der Entführung vergangen und in der Schule wurde nur noch wenig über mich getuschelt. Trotzdem wollte ich niemandem mehr Stoff für Geschichten geben, wie ich täglich zur Schule gefahren wurde. Manchmal schlief ich noch 20 Minuten im Klassenraum, manchmal wanderte ich einfach durch die Gänge. Dass ich früh ankam, wunderte keinen, meist ging ich morgens um 7:45 auf den Schulhof, wo langsam alle eintrudelten. Als ich heute aus dem Gebäude kam, stand Laura wie immer rauchend im Mittelpunkt ihrer Freundinnen im Schuleingang. Normalerweise sah ich sie nicht vor der ersten Stunde, doch heute war sie ausnahmsweise pünktlich. Zielstrebig ging ich auf sie zu.
Moinsen, na?
Sie lächelte mich an, hielt die Zigarette rücksichtsvoll hinter ihren Rücken und mir ihre Wange hin. Ich hob die Hand und tat so, als hätte ich es als Aufforderung für eine Ohrfeige verstanden. Unterlegte ich die Zeitlupenbewegung meiner flachen Hand in Richtung ihres Gesichts. Ey! Übertönte sie mich, ließ die Zigarette fallen, wehrte meine Hand scherzhaft ab und gab mir vor allen unseren Freunden einen Kuss auf den Mund. Ich tat cool, obwohl mein Bauch kribbelte wie verrückt. Es war so ein Ding zwischen den Mädchen in unserer Stufe, sich zur Begrüßung auf den Mund zu küssen. Auch manche Jungs gehörten in den elitären Kreis der Begrüßungsmundküsser. Ich war bislang nicht dabei gewesen, wurde aber anscheinend gerade aufgenommen. »Sophia macht heute eine Party«, sagte Laura, ihr Gesicht noch so nah an meinem, dass sich der Rauch aus ihrer Lunge mit dem Geruch ihres Erdbeer-Lipgloss vermischte. »Kommst du auch?« »Klar«, antwortete ich und schaute mich um. »Wer kommt denn noch?« »Na, alle«, lachte Laura und die gesamte Gruppe nickte ihr zustimmend zu. Ich blickte auf ihren Erdbeer-Lipgloss-Mund und dann zu Till, der neben mir stand. »Ich hab richtig Bock.« Till, der Neue in unserer Klasse, und ich waren die Einzigen, die keinen Alkohol tranken. Till war Straight-Edger, wobei ich ahnte, dass nur der Alkohol- und Drogenverzicht freiwillig war. Und ich hatte Bedenken, im Alkoholrausch nicht mehr in der Lage zu sein, die Sicherheitsleute über meine Schritte zu informieren. Also tranken wir beide Red Bull, während Laura mit Sophia vor lauter Lebensfreude am Abend die gesamte Kellergemeinschaft umtanzte. Jedem Jungen, der es mit sich machen ließ, also allen außer Till und mir, kippte sie einen Schott kleiner Feigling in den Mund. Wenn etwas daneben ging, war sie sich nicht zu schade, die herunterrinnenden Tropfen am jeweiligen Mundwinkel abzulecken. Ich war etwas eifersüchtig, versuchte es mir aber nicht anmerken zu lassen. Es lief eine wilde Mischung aus Nirvana und den Backstreet Boys, und irgendwann lag Sophia draußen im Blumenbeet in ihrem Erbrochenen und schlief, während Laura und ich zu »Don't Speak« von No Doubt tanzten. Ich ahnte, dass der Grund für diesen Tanz einzig und allein der war, dass sonst kein Junge mehr stehen konnte und Till draußen bei Sophia kniete und darüber nachdachte, ob er einen Krankenwagen rufen sollte. Ich roch an Lauras zerzausten Haaren, die mit etlichen Haarklammern und Spangen zu einer Art punkigem Dutt gestylt waren. Sie trug eine fast durchsichtige Bluse und einen spitzen BH darunter. Um ihren Hals trug sie ein ledernes Halsband. Jeder Junge in unserer Schule war mindestens einmal schon in sie verliebt gewesen. Nun hatte es mich endgültig erwischt. »No Doubt sind eigentlich voll schwul«, sagte Laura leise, die Arme um meinen Hals gelegt. Ich nickte. »Ein bisschen siehst du aber aus wie Gwen Stefani«, sagte ich, »zumindest deine Klamotten und so.« Laura lächelte. »Gibt Schlimmeres, oder?« Ich nickte und öffnete den Mund, um irgendwas Schlaues über die Musik zu sagen, doch Laura formte wortlos mit ihren Lippen die ersten Zeilen des Refrains. »Don't speak, I know what you're thinking.« Dann küssten wir uns. Zigarettenrauch, Erdbeergeschmack und kleiner Feigling vermischten sich mit dem hereinziehenden Geruch von Erbrochenem, während unsere Schuhsohlen quietschend auf dem von verschütteten Getränken klebenden Linoleumboden des Kellers hin und her tapsten. Ich dachte an das Auto vor der Tür, das mich nach Hause bringen musste. Ich dachte daran, wie Laura wohl plante, nach Hause zu kommen. Ich dachte daran, dass ich sie eigentlich nach Hause bringen wollte und überlegte, wie ich das anstellen könnte. Wie ich unbemerkt den Keller verlassen und den Sicherheitsleuten klar machen müsste, dass ich nicht gefahren werden wollte. In Gedanken ging ich den Weg von der Party zu Laura ab, die etwa 10 Kilometer vom Haus meiner Eltern entfernt wohnte. Erst als Laura mich darauf hinwies, bemerkte ich, dass ich ganz vergessen hatte, meinen Mund zu bewegen. Scheiße. Ich hatte meinen ersten Kuss nicht mitbekommen.
Don't speak, I know what you're saying, so please stop explaining, don't tell me cause it hurts.
Als ein paar Minuten später die Mix-CD von Sophia zu Ende war, sah Laura mich an. Ich habe Sophia versprochen, dass ich hier übernachte und morgen früh mit aufräume. Willst du nicht auch hier bleiben?
Problem, Problem, tönte die Alarmglocke in meinem Kopf.
Ohne nachzudenken, schüttelte ich den Kopf. Es würde nicht funktionieren. Ich habe Till versprochen, dass ich mit ihm nach Hause gehe. Der wohnt ja noch nicht so lang in Hamburg. Sie sah mich an, als wäre ich die langweiligste Person auf diesem Planeten. Ich atmete tief, meine Gedanken rasten. Was konnte ich sagen? Du, sorry, ich bin leider die langweiligste Person auf diesem Planeten? Oder du, ich habe dein Auto mit einem Bodyguard vor der Tür, der muss mich nachher nach Hause fahren, weil alle in meiner Familie Angst haben, dass ich entführt werde, wenn ich allein nach Hause gehe. Irgendwie auch zu Recht, glaube ich. Auf jeden Fall darf ich nicht zu spät kommen, weil meine Eltern sonst einen Anfall kriegen würden. Kann ich, ehrlich gesagt, auch total gut verstehen. Für mich ist es also leider total kompliziert, meinen ursprünglichen Plan, in dem du noch nicht vorkamst, zu ändern. Ich müsste meine Eltern und die Sicherheitsleute anrufen und irgendwie habe ich das Gefühl, dass die Stimmung zwischen uns spätestens nach dem zweiten Telefonat nicht mehr die wäre, die sie sein sollte. Ich bin übrigens nicht langweilig, ängstlich oder spießig. Ich bin da einfach in sowas reingeraten, was Spontanität wahnsinnig kompliziert macht. Ich kniff die Lippen zusammen, wischte mir den Lipgloss vorsichtig ab und sagte, morgen ist ja auch noch ein Tag. Ich komme zum Frühstück vorbei, okay? Ich redete wie mein eigener Opa. Und der war sogar tot. Laura zuckte mit den Schultern. Whatever. Hilfst du mir noch dabei, die Leute rauszuschmeißen? Ich blickte auf die Alkoholleichen, die überall verteilt an der Wand lehnten.
Logo.
Ich spürte noch unseren Abschiedskuss auf den Lippen, als ich eine halbe Stunde später im Auto saß.
Das ist aber nicht dein Parfum, was ich da rieche,
sagte Brom, als wir über die Elbchaussee Richtung Blankenese fuhren. Ich seufzte unhörbar. Nee, ich bin da in sowas reingeraten, antwortete ich. Dann schloss ich die Augen in der Hoffnung, er würde verstehen, wie es gemeint war.
Don't speak, I know what you're thinking, I don't need your reasons, don't tell me cause it hurts.
Ich kann nicht fühlen, was du denkst, wie kann ich wissen, was du tust, wenn ich mit geschlossenen Augen nach dem Rätsel, was du suchst. Wie kann ich wissen, was du meinst, wie kann ich ahnen, was du willst, wenn du mir nicht erzählst, was deinen Hunger stillt. Wie kann ich dir schenken, was du willst, wenn du es selber nicht weißt. Bist du verwirrt oder verlegen oder nur schüchtern, wie es heißt. Wie es heißt, ist mir egal, ich mach mich selber auf den Weg nach der Wahl der besten Qual, die ich dann irgendwo versteck. Und du kannst suchen, wo du denkst, nur finden wirst du nichts, weil du nicht weißt, wonach du suchst und dein Verstand lässt dich im Stich und du fragst, Johann, kann es sein, dass du ständig müde bist und es ist möglich, dass kein Schlaf hilft und du irgendwas vermisst. Keine Antwort, weil ich denk, dass es keine Frage ist und weil ich ständig müde bin, weil ich irgendwas vermiss. Schließ die Tür zu, denn nur hier in diesem Zimmer kann es sein, was wir suchen und nicht finden und wir schaffen's nicht allein. Die Tapeten abgekratzt, auf der Suche nach einem Anfang, auf der kahlen Wand steht nur Suche mit Verstand. Kann es sein, dass du und ich, dass wir beide eigentlich unseren Kopf vergessen haben, wo wir noch vor Jahren waren, abgeschraubt und dann verlegt, irgendwo auf unserem Weg und ich kann suchen, wo ich will, im Kopf sehe ich nicht viel. Irgendwo in einem Zimmer voller Erfahrungen und Müll, die wir beide missen wollen, in Es war wirklich viel zu viel, wie kannst du wissen, was ich mein? Wenn ich tagelang nichts sag und nur mit geschlossenen Augen aus diesem Zimmer starr, sag mal, Johann, kann es sein, dass du ständig müde bist und ist es möglich, dass kein Schlaf hilft und du irgendwas vermisst?
Kapitel 12.
Du bist ja süß. Willst du mir jetzt ein Geständnis machen? Das weiß ich doch alles längst. Jeder in der Schule weiß das, aber für mich ist das egal. Laura sah mir direkt in die Augen. Wir gingen jetzt miteinander, so richtig offiziell. Ich hatte mir ein paar Tage nach der Party ein Herz gefasst und beschlossen, ihr von den Sicherheitsleuten zu erzählen. Die Heimlichtuerei war einfach zu anstrengend. Außerdem wollte ich vor ihr am liebsten überhaupt keine Geheimnisse haben. Vielleicht könnte sie meine Vertraute sein, jemand, der immer da war. Nicht halb virtuell wie meine Cousine Julia, die ich immer anrufen musste. Nein, eine richtige Gefährtin. Eine, es hörte sich schon fast zu erwachsen und lahm an. Partnerin. Du, dir ist ja bestimmt aufgefallen, dass mir immer so ein Auto hinterherfährt, hatte ich begonnen, groß auszuholen. Doch Laura hatte mich sofort unterbrochen. Über das Auto zerreißen sich doch alle in der Schule schon immer das Maul, aber das hat ja mit dir und uns nichts zu tun, fuhr sie fort. Lass die Arschlöcher doch reden, vergiss die. Mir ist das egal, lass mal über was anderes reden. Ich war erleichtert und ohne, dass ich einwilligen musste, sprachen wir nicht mehr darüber. Obwohl es immer mal wieder vermeintlich unausweichliche Situationen gab, in denen wir gemeinsam in den BMW steigen mussten, versuchte ich, es im Alltag vor ihr zu verbergen. Waren wir verabredet, schlich ich mich heimlich durch die untere Gartenpforte des Grundstücks meiner Mutter und rannte los. Der Bewegungsmelder meldete zwar, dass jemand durch das Tor gegangen war, die Zentrale war aber zu weit weg, als dass mich noch jemand hätte einholen können. So hatten Laura und ich ab und zu ein paar ungestörte Momente. Doch den Umkreis um unseren und Lauras Wohnort kannten die Personenschützer natürlich wie ihre vielen Westentaschen. Und so tauchte nach kurzer Zeit immer einer der Herren irgendwo auf und nickte mir ernst zu. Das peinliche Gefühl Laura gegenüber tauschte ich gegen ein schlechtes Gewissen den Personenschützern gegenüber. Es fühlte sich an wie ein amateurhafter Seiltanz über dem Abgrund der Peinlichkeiten. Nach ein paar Wochen fragte mich Laura, ob ich nicht mal bei ihr übernachten wollte. Reflexartig malte ich mir wieder sofort die organisatorische Schwierigkeit aus, die das bedeuten würde, fragte mich, ob die Typen diesmal wirklich die Nacht über im Auto sitzen würden, schob die Gedanken aber schnell beiseite und sagte aufgeregt ja. Die Aufregung gefror mir allerdings im Magen, als Laura am Abend ihre Zimmertür öffnete und ich das erblickte, was später zwischen mir und meinen Freunden als Kuhzimmer zum geflügelten Wort werden würde. Alles in ihrem Jugendzimmer war schwarz-weiß. Und nicht nur das. Überall standen Kühe herum. Kuhfiguren, Kuhbilder, Kuhhausschuhe und ein Kuhfell auf dem Boden. Ein weiteres Kuhfell auf dem Stuhl. Selbst das Bett war weiß und die Matratze schwarz bezogen. Das Kissen sogar schwarz-weiß gefleckt. Ein Kuhschlüsselanhänger, eine Kuhmaske, die über der Stuhllehne hing und diverse Badeenten in Kuhform. Nur ein einziger Gegenstand fiel mir auf, der nicht schwarz-weiß, sondern lila war, eine Stoff-Milka-Kuh. Wow, entfuhr es mir. Cool? Ich grinste sie verstört an und versuchte ihren Blick zu deuten. Doch sie kam mir zuvor. Das ist noch von früher. Also ich war da auf einem ziemlichen Kuh-Trip. Das sehe ich. Ich hatte sogar eine Jeansjacke mit Kuhfell und eine Kuhhose und weiße Converse, auf die ich schwarze Flecken gemalt hatte. Ich stand mit offenem Mund vor ihr. Wenn man freiwillig in so einem Zimmer wohnte, dann konnte man nicht cool sein. Ich musterte sie, als sähe ich sie das erste Mal. Jedes Detail ihres Outfits, ihres gesamten Erscheinungsbildes musste ich mit dem Wissen über dieses Kuhzimmer neu bewerten. Wie konnte sie in diesem Zimmer nur sein und Musik hören? Jeder hat offenbar so seine Geheimnisse, sagte ich plötzlich, obwohl ich es lieber nur gedacht hätte. Was du nicht sagst, erwiderte sie. Ich bin wohl der Letzte, der sich dabei etwas denken sollte. Mein Kuhzimmer fährt mir ja täglich in einem schwarzen BMW hinterher, dachte ich weiter. Vielleicht ist sie da über die Jahre ja einfach in so etwas reingeraten. Lauras Worte beendeten meine Gedanken. Ich muss hier dringend mal renovieren. Ich helfe dir gern, sagte ich schnell. Mit ein paar Schritten war Laura am Fenster. Bis dahin machen wir einfach das Licht aus, sagte sie und zog die Vorhänge zu. Übernachtete ich bei Laura, schrieb ich nachts, wenn sie im Badezimmer war, noch eine SMS. Bin bei L bis 7.15 Uhr. Gute Nacht. Auf keinen Fall wollte ich morgens mit ihr zusammen in den BMW steigen müssen und zur Schule chauffiert werden. Ebenso wenig wollte ich, dass uns das Auto auf dem Weg im Schneckentempo hinterherfuhr. Also gab ich vor, am Morgen nochmal nach Hause zu müssen und verließ das Haus ihrer Eltern, während sie noch schlief. Dann stieg ich von Laura unbemerkt ins Auto, das mich zur Schule fuhr. Ohne jemals eine Absprache getroffen zu haben, machte ich den Sicherheitsleuten klar, dass es mir unangenehm war, direkt vor die Schule gefahren zu werden. Noch unangenehmer wäre es mir gewesen, es auszusprechen. Auf keinen Fall wollte ich das Risiko eingehen, sie vor den Kopf zu stoßen und das Gefühl bei ihnen zu erwecken, dass sie mir peinlich seien. An Morgen, an denen sich die Abfahrt verzögerte, bat ich darum, an der Ecke vor der Schule rausgelassen zu werden, damit ich nicht direkt vor die Füße meiner Freunde oder in das neugierige Blickfeld von mir unbekannten Mitschülern chauffiert wurde. Meine Abfahrtszeit verlegte ich Minute für Minute nach vorn. Wie erleichtert war ich, wenn ich schon um 20 nach 7 an einer Ecke aussteigen und entspannt, ohne eine Menschenseele sehen zu müssen, das Schulgelände betreten konnte. Aus »Ich steig hier aus« wurde mit der Zeit »Willst du hier schon aussteigen?« Der Respekt, den die Personenschützer meiner Privatsphäre gegenüber hatten, erschwerte mir die heimlichen Fluchtversuche, die ich immer noch ab und zu unternahm, emotional ungemein. Ich wollte sie nicht in Schwierigkeiten bringen, sollten sie keine Antwort wissen, wenn meine Eltern mal nachfragten, wo ich gerade sei. So bestand mein Leben immer mehr aus Lügen und Halbwahrheiten, die einfach so aus meinem Mund fielen. Ich war müde. Am Abend hatte ich noch lange mit Laura telefoniert, wir hatten uns gestritten. Sie hatte die Angewohnheit, seit einigen Wochen mit irgendwelchen Freunden auszugehen, um mich nicht darüber zu informieren, mit wem sie den Abend verbrachte oder wohin sie ging. Dass ich sie nicht erreichen konnte, machte mich wahnsinnig nervös, aber es war mir nicht möglich, ihr das verständlich zu machen. Für sie war ich einfach nur eifersüchtig, während ich dachte, dass ihr doch klar sein müsste, dass man sich bei seinem Freund, seinem Partner abmeldet, wenn man irgendwo hingeht, weil der sich ja sonst Sorgen machen würde. Wir beide wollten frei sein, doch wir hatten völlig unterschiedliche Auffassungen von Freiheit. Laura wollte nicht kontrolliert werden. Ihre Eltern waren Lehrer und dementsprechend wenig wollte sie von mir darüber belehrt werden, was sie zu tun hatte. Für mich war Freiheit aber eben auch mit Sicherheit verbunden und mit der Gewissheit, dass ich wusste, wo sie war. Ohne ihr dies vermitteln zu können, hatten wir stundenlang am Telefon darüber diskutiert, wie eingeengt wir uns fühlten, bis wir uns lange nach Mitternacht wieder vertragen und aufgelegt hatten, ohne wirklich etwas geklärt zu haben. Laura hatte mir vorgeschlagen, ich könne doch heimlich nachts mit dem Fahrrad zu ihr rüberkommen und bis zum frühen Morgen übernachten. Wir könnten uns versöhnen. Ich war den planenden Gedanken durchgegangen. Es würde sein wie die letzten Male, als ich bei Laura übernachtet hatte, immer mit dem Gedanken, dass draußen jemand auf mich wartete, immer irgendwie unter Druck. Es erschwerte mir ungemein, Lauras Erwartungen an eine gelöste, romantische Nacht erfüllen zu können. Seit unserem ersten Kuss war ich irgendwie abwesend. Obwohl unser gemeinsames Leben gerade erst begann, fühlte ich mich schon alt und träge. Es war so kompliziert. Automatisch fielen mir die Worte aus dem Mund. Ach, das wäre super, aber mein Fahrrad ist leider kaputt. Dann komme ich halt zu dir, meine Eltern kriegen hier eh nichts mit, schlug sie vor. Ich habe morgen erste Stunde Russisch, ich muss echt schlafen. 8 Uhr Unterrichtsstart, vorher noch Russisch abschreiben, bedeutete für mich 7.30 Uhr, spätestens 7.40 Uhr an der Schule zu sein, um unbemerkt anzukommen und zu hoffen, dass Friedrich, wie so oft, auch zu früh kam und die russische Hausaufgaben gemacht hatte. Na gut, bis dann. Gute Nacht. Da legten wir auf. Die Realität hatte uns am Wickel. Es war komisch geworden.
Kapitel 13.
Am Morgen ließ ich mich auf den Beifahrersitz des BMWs fallen. Meine Schultasche auf den Oberschenkeln schloss ich sofort wieder die Augen. Mein Kopf tat mir weh, als Herr Pohl anfuhr. Kurz vor der Schule weckte er mich mit einem lauten und langgezogenen »So«. Ich öffnete die Augen, realisierte sofort, dass ich eingeschlafen war und wir schon vor dem Haupteingang standen. Pohl war neu. Ich hatte vergessen, ihn einzuweisen, wo er mich rauslassen sollte. Ich schaute auf die Uhr und war blitzwach. Ich hatte den Absprung verpasst. Es war schon kurz vor acht und dutzende Fahrräder fuhren in die Einfahrt der Schule und auf den Haupteingang zu. Der Eingang war eine Art Rampe, links die Fahrradständer und geradeaus die grüne Tür des Haupteingangs. Wir standen inmitten der Fahrradschneise mit laufendem Motor, als Pohl sagte, »Heute stellt sich dir neuer Mitarbeiter vor, Herr Stramm. Er hat die Voraufklärung an der Schule gemacht.« An diesem Dienstagmorgen sollte er unauffällig um das Gebäude und durch die Zufahrtsstraßen schleichen, um herauszufinden, ob jemand auffällig lange in einem Auto saß, mehrmals die Straße auf und ab ging oder im Gebüsch hockte. Mein Fahrer fuhr jeden Morgen, um nicht berechenbar zu sein, einen anderen Weg zur Schule. Ich konnte mich nicht daran gewöhnen, dass der Weg immer unterschiedlich lang dauerte. Den Weg zur Schule für mich so unplanbar in die Länge zu ziehen, war eine besondere Art der Quälerei. Jedes zusätzliche Abbiegen auf dem eigentlich relativ geraden Weg von meinen Eltern zur Schule machte mich nervös. Jetzt schloss ich den Klettverschluss meiner Tasche und blickte aus dem Autofenster Richtung Haupteingang. Mitten auf der Rampe, mitten zwischen den unkontrolliert hereinrasenden Fahrrädern, stand der Neue. Bürstenhaarschnitt, Sonnenbrille in den Haaren, schwarzer Anzug, die Arme verschränkt, breitbeinig, mit den obligatorischen dicken schwarzen Stiefeln, die zu seinem Anzug allerdings auffällig unpassend waren. Weißes Hemd, Krawatte. Meinen Sie ihn da? Mit Pohls Nicken verschwand mein letzter Funken Hoffnung, es könnte sich bei der Erscheinung vor der Schule doch um einen überambitionierten neuen Hausmeister handeln. »Nicht sein Ernst«, sagte ich, sah Pohl an und versuchte, so wenig verzweifelt zu klingen wie möglich. Ich konnte nicht erkennen, ob er verstand, was ich meinte. Nie hatte ich mit einem der Herren über irgendeine Art Dresscode gesprochen. Für mich war es klar, dass die Männer so unauffällig wie möglich aussehen mussten. Nicht besonders cool, nicht besonders gefährlich und vor allem nicht wie ein Bodyguard. Ganz normal halt. Der schwarze BMW war schon auffällig genug. Mir war es wichtig, dass ihn wenigstens ein normal aussehender Mann fuhr. Das gab meinen Mitschülern, so hoffte ich, ein bisschen weniger Grund zu tuscheln, wenn mein Fahrer nach der Schule rauchend am Auto stand. Wenigstens kein Anzug, wenigstens keine Sonnenbrille, wenigstens keinen Knopf im Ohr, dachte ich täglich. Es waren etwa 20 Meter vom Auto bis zu Stramm. Ich hoffte, er würde sich zum Rand der Einfahrt bewegen, sobald er mich aussteigen sah, doch als ich das Auto verließ, rührte er sich nicht. Als hätte man ihn mitten in die Einfahrt gebeamt, er stand absolut regungslos da, als würde er mit seiner bloßen Anwesenheit den Strom der Fahrräder in der Mitte teilen wollen. Halb Man in Black, halb Terminator. Kein bisschen Hausmeister. Noch nicht mal Zivilbulle. Ich atmete tief durch, spannte meinen Bauch an und ging ihm mit Magenkneifen entgegen. Als ich die Hälfte der Strecke hinter mich gebracht hatte, lächelte er mechanisch, bewegte seine Arme aus der Verschränkung, ging einen Schritt auf mich zu und setzte sich die Sonnenbrille auf. Der leichte Windhauch wehte sein Jackett auf und gab den Blick auf seine Dienstwaffe frei. »Wieso setzt er sich die Sonnenbrille gerade jetzt auf?« schoss es mir durch den Kopf. »Normalerweise nimmt man sie zur Begrüßung doch ab.« Ich erinnerte mich an Filme, in denen Bodyguards vorkamen. Die hatten immer Sonnenbrillen auf, wenn sie arbeiteten, um nicht geblendet werden zu können und somit sicherzugehen, kein potenziell gefährliches Detail zu verpassen. Mit dem Aufsetzen der Sonnenbrille schien er mir zeigen zu wollen, dass er nun ganz klar arbeitete, wenn ich in seiner Nähe war. Ich fand das einfach nur total bescheuert. Es war noch nicht mal 8 Uhr morgens, im grauen Hamburg. Für einen Moment schloss ich die Augen, in der Hoffnung, es würden auch alle anderen Schüler tun, die an uns vorbeifuhren. Ich hielt die Luft an und streckte sofort meine Hand aus, als wir uns gegenüberstanden. »Ich bin leider viel zu spät, ich muss schnell rein«, sagte ich leise und ging einen Schritt weiter. Er ließ meine Hand nicht los. Ich machte eine erzwungene halbe Drehung zu ihm.
»Guten Morgen, Johann. Michael Stramm, freut mich sehr.«
Ohne zu wissen, was ich von ihm erwartete, blickte ich mich hilfesuchend nach Pol um. Irgendwie hatte ich das Gefühl, er sollte mich eigentlich vor diesem Stramm beschützen. Pol zündete sich gerade eine Zigarette an und schaute auf seine Schuhe. Ich zog meine Hand aus dem kräftigen Griff des neuen Mitarbeiters und die Kapuze meines Fruit of the Loom Hoodies über den Kopf. »Tschüss, schönen Tag noch«, murmelte ich.
»Hat mich gefreut, du kannst mich immer erreichen.«
Die restlichen Worte von Stramm konnte ich nicht mehr hören, als ich den Blick abwandte und mir durch das morgendliche Gewusel vorm Haupteingang den Weg Richtung Klassenraum bahnte.
Kapitel 14.
Langsam öffnete ich die Augen und schaute an meinen Snowboardschuhen vorbei in den rot gefärbten Schnee vor mir, in den es unaufhörlich aus meiner Nase tropfte. »Du hast dich beim Bremsen überschlagen und bist mit dem Kopf auf den Stein geknallt. Da kommt gleich ein Rettungsfahrer und bringt dich runter«, sagte ein fremder Skifahrer, der sich neben mich gesetzt hatte. Ich war Laros Rat gefolgt und hatte Snowboardfahren ausprobiert. 2 Pisten hatte es gebraucht, bis ich mich traute, eine Strecke in höherem Tempo geradeaus zu fahren. Vor mir Laura auf dem Snowboard und Daniel auf Skiern. Einige Minuten später öffnete ich die Augen und blickte auf meine Stiefel. Ich saß, zusammengesackt, am Pistenrand. Vor mir hatten die Eiskristalle des Schnees, die Blutstropfen, die mir aus der Nase rannen, zu einer erschreckend großen roten Fläche aufgeblasen. Daniel und Laura saßen vor mir und schauten besorgt. Obwohl Daniel so eine tolle Grundaufgeregtheit hatte, die unsere Freundschaft und vor allem unsere Musik täglich befeuerte, nahm er meinen Unfall relativ locker. Ich wusste nicht genau, ob er im Schock war oder nur gelangweilt. Und auch von Laura hatte ich irgendwie mehr Anteilnahme erwartet. Stattdessen schienen sie sich, wie sie mir dagegenüber saßen, gegenseitig ganz gut beruhigen zu können. Neben mir hielt ein Rettungsfahrer auf Skiern mit einer Trage im Schlepptau und wedelte eine frische Ladung weiße Flocken auf das Schlachtfeld. Gestützt von dem Fremden stand ich auf und legte mich auf die Trage. Dann wurde ich festgeschnallt und zur nächsten Gondel gefahren. »Wenigstens ist mir jetzt wirklich mal was passiert«, dachte ich kurz. Was wohl die Aufpasser denken, wenn sie merken, dass ihre Schutzperson kaputt gegangen ist? Ob denen das wohl peinlich ist? Der Rettungsfahrer schob mich auf einem Rollgestell in die halbvolle Gondel. Als sich die Türen schlossen, tauchte ein Kopf in meinem Gesichtsfeld auf. Ich blickte gen Gondeldecke aus dem kleinen Dachfenster hinauf in den strahlend blauen Schweizer Frühjahrshimmel. Es war Mitte März. Die Stimmung dieser Jahreszeit mit dem Vogelgezwitscher und der frischen Frühlingsluft war in Hamburg seit der Entführung eine Belastung für mich und ich war froh, 2 Wochen im Skiurlaub verbringen zu können, wo die Stimmung eine ganz andere war. Daniel und Laura waren schon ohne mich runtergefahren. Ich fühlte mich ein bisschen alleingelassen und ahnte, dass der in meinem Gesichtsfeld auftauchende Kopf zu einem der Personenschützer gehören würde. Ich hoffte, dass es nicht Stramm sein und er in dieser Gondel einen seiner unpassenden Auftritte hinlegen würde. Ich malte mir schon sein betretenes Gesicht aus, wie er mich da so verletzt liegen sah und versuchte, so souverän und cool auszusehen, wie es mir in dieser Lage möglich war, vor allem um ihn zu schonen. Ich legte mir ein paar Sätze zurecht. »Nicht so schlimm, keine Sorge, ich bin gleich wieder auf den Beinen.« Ich bereitete mich mental darauf vor, dass er den Gondelführer anweisen würde, die Gondel zu beschleunigen oder irgend so eine irre peinliche Idee. Ihm war alles zuzutrauen. Doch das Gesicht war nicht Schramms Gesicht. Es gehörte zu einem langhaarigen Jugendlichen. Auch wenn ich ihn und sein dämliches Grinsen in dieser Umgebung nicht erwartet hätte, erkannte ich ihn sofort. Es war der Schlagzeuger der Band Encyclopedia, mit der wir vor den Ferien einen Auftritt im literarischen Café meiner Schule des Christianeums bei einem Bandabend absolviert hatten. Ich fand ihn damals schon dämlich. Ohne dass jemand nach einer Zugabe verlangt hatte, blieb er nach dem Auftritt hinter seinem Schlagzeug sitzen, Während er mit Bassdrum und Händen den Mitklatsch-Beat von We Will Rock You zu imitieren versuchte, schrie er unaufhörlich: Noch ein Lied! Noch ein Lied! Dass niemand einstimmte, schien ihn nicht zu beeindrucken, und erst nachdem ihm jemand aus seiner eigenen Band bedeutet hatte, aufzuhören, indem er ihm eine offene Bierflasche in den Schoß warf, verließ er, sich selbst beklatschend, mit Bierfleck im Schritt die Bühne.
»Man sieht sich ja immer zweimal. Keile Zugabe, Remzma. Erst so scheiße spielen und dann so eine Kacke bauen.«
Er grinste, verschwand aus meinem Blickfeld und ich schloss die Augen. Für diese Situation hatte ich mir keinen Satz zurechtgelegt. Ich dachte an Lundgren und die Griffe, die er mir im Cadillac gezeigt hatte. Selbstverteidigung müsste man können, schoss es mir in den Schmerz in den Kopf. Am besten mit Worten, denn meine Arme waren ja festgeschnallt. Der Arzt im Dorf, zu dem mein Vater mich begleitete, diagnostizierte eine gebrochene Nase und eine Gehirnerschütterung. Von der Erschütterung meines Egos und dem angeknacksten Stolz wusste er nichts. Die Nase, sagte er, werde aber an dieser Stelle, wenn sie erstmal verheilt sei, so schnell nicht mehr brechen. Laura und Daniel waren oben im Ferienhaus geblieben, sie waren müde. Kein Bock, okay? Mein Vater nahm mich in den Arm und führte mich etwas zu behutsam, ich war ja nicht total kaputt, zum Taxi, das uns nach Hause brachte. Seine sanfte Berührung war mir ein bisschen peinlich, aber ich ließ sie geschehen. Jede Abwehr hätte ohnehin wie die Unebenheiten auf der Straße in meinem Kopf geschmerzt. Obwohl wir schon auf die Apotheke zusteuerten, um die Schmerzmittel zu besorgen, die mir der Arzt verschrieben hatte, fummelte mein Vater eine abgegriffene Tablettenpackung aus seiner Jacke und hielt sie mir hin. »Nimm mal eine davon. Die habe ich noch vom vorletzten Jahr, haben die mir damals im Bundeswehrkrankenhaus einfach so in die Hand gedrückt.« Sind ziemlich effektive Hammerteile. Waren zu schade, um sie wegzuschmeißen. Ich denke, du bist jetzt alt genug, um mal so eine zu nehmen. Ich schaute ihn an. Meine Augen tränten, ohne dass ich etwas dagegen tun konnte. Ich nahm die effektiven Hammerteile in die Hand. Die Szene fühlte sich an, als würde mir mein Vater die Uhr seines Großvaters überreichen. Jetzt bist du alt genug dafür. Stattdessen vererbte er mir Schmerztabletten. Auch das Wort Hammerteile aus seinem Mund zu hören war komisch. »Du meinst wohl Teile des Hammers«, entgegnete ich und versuchte ein Lächeln. Er grinste mich an und gab mir einen Kuss auf den versehrten Kopf. »Aua«, sagte ich und zog den Kopf weg. Zu spät. Bevor ich mir durch die Haare strubbelte und seinen Kuss somit symbolisch abwischte, war es dort, wo seine Lippen meine Haare berührt hatten, für einen Moment lang angenehm warm.
Unheimlich nah, von und mit Johann Scherer, ist ein Bose Park Original. Mit exklusiven Songs des Autors.